herzlich willkommen auf der Podcast-Ranch. Hallo Tanja.
Auf der Katzen-Ranch. Die Uschi schreit mir ins Ohr. Hi Sylvie.
Aber schön, hier im Podcast darfst du den Namen nennen.
Ja.
Ist es nicht schön?
Ja.
Uschi.
Die Usch.
Ja, auf Instagram ist es ja, ne? Uschi. Sehr delikat, dieses Thema. Warum auch immer.
Das hörst du dann auf dem Podcast-Aufnahme. Sie hat das, glaube ich, dreimal ins Mikro gebrüllt. So, leg dich hin.
Sie möchte halt auch einmal.
Ja, weißt du, aber sie hat es gleich dreimal.
Nicht immer nur die Katze, deren Name nicht genannt werden darf.
Genau, das ist bald die Uschi-Ranch hier.
Ja, Schweden-Ranch, Uschi-Ranch. Ach Gott, wir nehmen doch alles, was geht. So, wir haben uns heute zusammengefunden und zwar steht noch eine Q&A-Folge aus, die wir euch natürlich versprochen haben. Und heute geht es im ganz groben Thema einfach um das Trainingsthema. Und ihr hattet halt einfach Fragen zu spezifischen Dingen. Deshalb wollen wir das heute mal bearbeiten.
I do my very best.
Ja, wir machen das schon, ne? Und es ist ja immer so, du sprichst das sowieso aus deiner Erfahrung heraus. Ab und zu habe ich auch noch ein bisschen einen Impuls dazu. Und für direkte Trainingsanleitungen und so, wir sind käuflich. Ha! Habe ich schön gesagt, ja. wir fangen, glaube ich, mit dem an, was beim Border Collie am typischsten ist. Und zwar das Thema Bewegungsreize ist aufgetaucht, was man da zu beachten hat, wie man das trainieren kann. Genau.
Ja, Sylvie, erzähl doch mal.
Also, ein Bewegungsreiz kann für einen Collie ganz, ganz oft schon gesehen Auto sein. Dass die anfangen, Autos zu hüten, ist nicht so unselten. Fahrradfahrer sind auch sehr beliebt. Es ist halt was, was sich bewegt und was nicht gerade, also undynamisch, möchte ich sagen, ist. Und das sollte man auf jeden Fall unterbinden.
Ja.
Kann auch sehr gefährlich werden, gerade mit dem Auto. Wenn der Collie dann ins Auto rennt, dann haben wir alle nichts mehr davon. Und man sieht diese Hüteanlagen schon sehr, sehr früh im jüngsten Alter. Und schon da würde ich mich persönlich drum kümmern. Das ist mal mein Sinn.
Aber es gibt ja mehrere Rassen, die auf Bewegungsreize gehen.
Ja, also ich nehme jetzt an, bei uns geht es hauptsächlich um den Border Collie, weil das ist ja so dein Steckenpferd. Aber natürlich Hütehunde gibt es ja ein paar mehr, ja, die darauf reagieren. Allerdings muss ich auch sagen, mein Nachbarshund reagiert auch auf Bewegungsreize.
Ja, also ganz viele Hunde reagieren ja alles drin auf Bewegungsreize. Ein Jagdhund geht auch auf Bewegungsreize mit einem anderen Hintergrund halt.
Ja.
Aber prinzipiell ist es exakt so, man muss sehr unmissverständlich erklären, dass man das nicht haben möchte mit einer bösen, bösen Korrektur.
Nein, wenn du jetzt halt schon immer wieder, also du schlägst immer nur deine Hunde, Tanja.
Ja, also ich,
es ist halt
genau, also bei der Psyche reicht ein lauter Räusperer, da muss man noch nicht mal die Hände aus der Hosentasche nehmen. Ja, also wieder je nach Hundetyp, aber man muss halt unmissverständlich klar machen, dass dieser Gegenstand, der sich von A nach B bewegt, fuck egal, was für einer das ist, diesen Hund einfach nicht angeht. Punkt 1.
Ja.
Punkt 2 ist, was ich auch wichtig finde, dass der Hund dazu eine Anweisung kriegt, was man von ihm möchte.
Mhm.
Ich mache es auch exakt in der Reihenfolge. Ich mache nicht ein Platz und dann ein Lass das, sondern ich sage dem Hund immer erstmal, lass es sein und dann sage ich ihm, was er dafür tun soll. Ein Platz, ein Sitz und schau mich an, was auch immer, ja?
Vielleicht auch was er gerne mag. Also was er gerne zeigt.
Ja, also nicht unbedingt, aber auf jeden Fall halt mal auf jeden Fall noch eine Anweisung dazu. Und wenn es nur eine kurze Ansprache ist. Ein schenk mir verdammte Scheiße sofort deine Aufmerksamkeit, ja. Also ich habe es jetzt eben wieder im Online-Coaching, dass der Hund auf Bewegungsreize geht, wenn die sich zum eigenen Kind hin bewegen.
Das könnte unangenehm werden.
Ja, und zwar auch aus der Familie. Also Oma, genau, Kind läuft irgendwo, Oma läuft hin, Hund rennt sofort hinterher, stellt die Oma. Er macht es noch nett für einen Hund, indem er steif wird und einfach körperlich dazwischen geht. Also er benutzt nicht die Zähne oder so, aber er geht halt sehr vehement dazwischen.
Und man muss auch sagen, dass es für den Hund in dem Moment auch Stress ist.
Ja, erstens mal ist es nicht seine Kompetenz. Ja. Ihm geht das Kind einfach nichts an.
Ja.
Ja, das ist nicht sein Kompetenzspielraum.
Das ist nicht sein Kind.
Ja, genau. Also erstmal erklärt man dem Hund, egal wer sich zu dem Kind hinbewegt, das geht dich verdammt nochmal einen Scheiß an. Mhm. Ja. Da ist es halt in der umgekehrten Reihenfolge versucht worden zu trainieren, den Hund ins Platz zu schicken. Finde ich ungünstig. Mhm. Ich sage dem Hund immer erstmal, das lässt du bleiben und zwar sofort. Das heißt, ich unterbreche als allererstes die Verhaltenskette und dann kann ich mir überlegen, ob ich den Hund dann ins Platz schicke. Aber erstmal sage ich ihm, das lässt du und zwar sofort und auf der Stelle. Mhm. Er fühlt sich dafür zuständig. Es ist spannend, weil es geht unter anderem auch, wenn die Frau mit ihrem zweiten Kind, das noch gestillt wird, im Bett liegt.
Also ganz klein.
Genau, im Bett liegt und das Kind stillt und der Mann kommt rein und möchte das Fenster schließen, dann geht der Hund dazwischen.
Das ist spannend. Der hat das Gefühl, er hat einen Job, ne?
Er hat das Gefühl, also er hat auf jeden Fall erstmal ein sehr, sehr gutes, empathisches Gefühl, weil er sagt, die ist hilflos jetzt im Moment. Also du bist faktisch, wenn du oberkörperfrei irgendwo liegst und einen Säugling stillst, bist du, das wird dir jede Mutter sagen können, echt in einer Kacksituation, weil du einfach erstmal, du kannst nichts tun, ja?
Ja, klar.
Und das Problem ist, der Hund macht dann nicht so eine wirklichen Unterschiede, wer das ist, ja? Und ich finde immer, da spielen so zwei Sachen rein. Das eine ist, es ist nicht seine Kompetenz, Sachen zu regeln.
Ja.
Ja. Und das zweite ist, immer wenn mein Hund der Meinung ist, mich beschützen zu müssen, weiß ich, was?
Dass er mich selber für inkompetent hält.
Dass ich im Moment keine Präsenz, keine gute Ausstrahlung oder gar
also
nichts. Also, genau. Erinnert euch an den Podcast. Ich glaube, das war in dem Podcast mit Ines zusammen, in dem Trauer-Podcast, als ich erzählt habe, dass ich 3 Tage nach Ayamis Tod spazieren gegangen bin mit meinen 3 Hunden und die komplett eskaliert sind.
Ja.
Da war ich so gebrochen mental, dass meine Hunde gesagt haben, Mutti braucht Schutz.
Ja.
Ja. Absolut. Und das sind immer so 2 Sachen, wo ich dann so sofort im Hinterkopf habe, ja, dass ich sage, es ist einmal halt dieses, egal wo sich mein Kind, das ist meine Ressource, das ist meins, geht dich gar nichts an. Ja, das mache ich halt sehr deutlich. Und das zweite ist, ich glaube, ich muss mal überlegen, ob der Hund jetzt so ein gutes Feingefühl hat, dass er weiß, in der Situation bin ich nicht handlungsfähig. Oder denkt er, ich bin insgesamt nicht handlungsfähig? Generell. Ja, ich glaube tatsächlich, dass er das auf die Situation bezogen hat.
Ja, ist wahrscheinlich bei jedem Hund auch.
Genau, da muss man gucken, wie das ist. Ja. Das Problem ist natürlich, ja, wenn ich meinem Hund sage, du gehst nicht oder du entscheidest nicht, wer an das Kind geht. Ja, macht das natürlich prinzipiell irgendwann nicht mehr. Ja? Wenn jetzt wirklich ein Fremder das Kind klauen würde, aber ganz ehrlich, Leute, wie oft kommt das vor? Ja,
ja, Gott sei Dank.
Ja, genau. Also die Chance, dass Oma, Opa, Vater, Tante, Onkel, Patentante dahin geht, ist deutlich größer. Also mir, ich würde das Risiko eingehen, meinem Hund generell zu sagen, das Kind geht dich nichts an. Ja, Du musst nicht dafür sorgen. Es ist nicht dein Welpe, den du beschützen musst, ja? Mhm. Weil das ist ja so ein Move, den Pepper macht, wenn andere Tiere an die Welpenkiste gehen. Dann sagt die, das ist mein Welpe, Finger weg, ja? Mhm. Und das geht nicht, ja? Wieso bin ich da eigentlich über Bewegungsreiz? Okay, also Bewegungsreiz zum Baby hin oder zum Kind hin, das ist wahr. Das zweite ist kein Baby, genau. Aber generell immer die zwei Komponenten. Ich sage dem Hund erstmal, du lässt es bleiben, ja. Mhm. Dann habe ich das ganz oft, dass ich dann auch sagen muss, wenn ich das Gefühl habe, der Hund sucht nach Bewegungsreizen. Das ist ein Unterschied. Ob ich einen Hund habe, der an der Straße abdreht, weil er die Autos, gerade hast du oft im Winter, wenn die Licht anhaben, ja, oder wenn du nasse Straßen hast und man hört dieses Abrollgeräusch, ja, die da richtig auf Zinne sind. Oder habe ich einen Hund, der aus einer Langeweile raus anfängt, sich einen Job zu suchen. Das sind dann die Hunde, die gehen auf Fliegen, auf Lichtreflexe, auf Blätter, die dann irgendwann so overkill sind, dass die sich irgendwas suchen. Ja? Funkenflug am Feuer. Das kann nachher alles sein, ja? Da muss man auch noch mal unterscheiden. Aber prinzipiell immer Bewegungsreize erkläre ich dem Welpen schon, lässt du bleiben, geht dich nichts an. Und das korrigiere ich sehr deutlich. Je nach Hundetyp, je nach Alter, je nach Gegebenheit. Aber das korrigiere ich auf jeden Fall. Mhm. Plus, ich fange dann parallel noch an, Impulskontrolle aufzubauen.
Ja.
Das unterstützt es noch, ja?
Ja.
Dass man Sachen in Bewegung bringt und dem Hund sagt, egal was an dir vorbeifliegt, geht dich nichts an, geht dich nichts an, geht dich nichts an. Und ich mache das auch nicht bei den jungen Hunden so, dass ich es irgendwann freigebe, sondern ich schmeiße es immer wieder, ich schmeiße alles. Ich laufe dann auch, das mache ich manchmal unbewusst, ich laufe dann und kicke so Sachen vor mir her. Tannenzapfen, Äpfel, alles, was halt so auf dem Boden rumliegt beim Spaziergang, kicke ich halt so vor mir her und gucke halt, ob irgendeiner reagiert, ja. Also ich mache es erstmal über ein klares Verbieten, wenn ich den Impuls schon sehe, und über einen Impulskontrolltraining, in dem ich immer mal wieder penetrant was an dem Hund vorbeischmeiß oder aus dem Off random irgendwas in die Walachei schmeiß und ihm, wenn ich das Gefühl habe, er denkt schon drüber nach, ja. Das ist halt das zweite Wichtige. Das Problem ist, viele sehen es halt nicht. Viele sehen den Ansätze nicht, genau. Ja, und es ist natürlich für den Hund viel schneller zu begreifen, wenn der den Kopf dreht. Ich werf was, ich stehe irgendwie einen Meter hinter dem, werf nach rechts was und ich sehe, wie der Kopf sich dreht. Dann in dem Moment sage ich schon, da überlegt der Hund noch, ob er es vielleicht machen will oder nicht. Dann sage ich schon, denk nicht drüber nach.
Ja.
Und das ist halt das, warum manche mit dem Training nicht so richtig vorwärts kommen oder warum ich so schnell, so früh, so zackig mit meinen Welpen schon einen guten Grundgehorsam habe, weil ich ganz oft in die Idee rein schon meine Meinung sage, ja. Das heißt, ich warte nicht, bis der Hund anfängt, hinterher zu laufen, sondern schon wenn der den Kopf dreht, gucke ich den an und sage, no good idea. Das heißt, ich unterbreche die Idee da dran schon.
Ich finde das aber auch wesentlich netter.
Ja, natürlich, aber da braucht man halt ein bisschen Erfahrung.
Ja, oder man hört unseren Podcast. Dann weiß man nämlich, man achtet darauf. Es ist immer schöner, was im Keim zu ersticken, quasi, wie wenn ich nachher wirklich, also eine Verhaltenskette im Prinzip habe, die ich dann stoppen muss, auseinanderbauen muss, umbauen muss. Das ist natürlich zeitaufwendiger, intensiver, verlangt mehr Technik auch, kann man ja auch mal so sagen, als wie wenn man Dinge gleich im Ansatz sieht, im Keim erstickt und dann hat man eben später nicht die Riesenprobleme.
Ja, ne? Absolut.
Ja. Also da sind wir uns doch mal wieder einig, Tanja. Schau. Sehr gut. Ich glaube, Bewegungsreize sind somit ausgereizt. Ha.
Ach, was heute ein schönes Wortspiel, oder? Ja. Super.
Ab und zu habe auch ich lichte Momente. So, kommen wir zum nächsten und zwar Border Collie auslasten. Ein sehr, sehr beliebtes Thema. Tanja, du gehst mit deinen Hunden natürlich 15 Stunden am Tag, 25 Kilometer spazieren.
Ja, vor allen Dingen die letzten zwei Tage. Ich glaube, ich habe den einen Tag 4000 Schritte hingekriegt und an dem anderen 5.
Es war zu heiß.
Genau, also die letzten zwei Tage waren einfach das beste Beispiel. Da passiert exakt zero.
Ja.
Ich habe kurz überlegt, ob ich an See fahre, mit den Schwimmen gehe, was eine perfekte Idee gewesen wäre, wäre nicht Yumi läufig und nicht schwimmen darf, ja, während der Läufigkeit. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, wie ätzend ist das? Ich lasse die jetzt ganz alleine hier und nehme drei Hunde mit, die dann klatternass zurückkommen. Die ist ja auch nicht doof, die weiß genau, was wir gemacht haben, ja. Mhm. Und da ich nicht will, dass sie ihre Läufigkeit als Strafe empfindet, habe ich gedacht, weißt du was, dann gehe ich einfach gar nicht schwimmen, mit gar keinem Hund.
Ja.
Also, es ist exakt nichts passiert. Aber natürlich kannst du einen Border Collie wie eine Chichi nicht eine Woche lang nichts tun lassen. Mhm. Weil dann wird die safe auch kreativ, ja?
Ich befürchte ja.
Also, man muss halt einen guten Mittelweg finden. Mir ist wirklich wichtig, dass die am Anfang, also, ja, weißt du, wie du sagst, ist es halt kacke, ja? Wenn ich dann irgendwie in den Foren lese, ja, ein Border Collie-Welpen muss Ruhe lernen. Aber ganz ehrlich, Leute, ja, eine Chichi hättest du, ja, ich weiß, ich habe deinen Namen gesagt, kannst du totschlagen, die hätte auch als Welpe keine 20 Stunden von 24 geschlafen. Ja. Das ist nicht der auch Typ da dazu, wieder. Ja?
Es ist individuell, auch Hunde sind Individuen. Und du kannst nicht Schablone A
auflegen, auf Hund sagen, B. Genau. Aber das ist das, was die Leute wissen wollen. Die wollen von dir wissen, wie viel Auslastung braucht ein Border Collie. Und dann sage ich, das weiß ich nicht.
Ja, und vor allen Dingen finde ich, da geht ja das Bauchgefühl auch verloren. Ganz ehrlich, also wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin, ich merke doch, wann ein Hund ausgelastet ist und wann nicht. Und wenn ich Verhaltensweisen habe, die plötzlich auftauchen, die ich dann nie haben wollte, könnte es auch zu viel Auslastung gewesen sein, in Anführungsstrichen. Also eine gesunde Balance ist doch da super. Und man darf ja nicht vergessen, ein Border Collie hat ein Gehirn. Ha!
Nicht jeder,
und
aber...
Man kann den Ja, aber man kann den ja auch, keine Ahnung, Dinge suchen lassen oder so. Jetzt auch nicht unbedingt bei 40 Grad, aber es gibt so viele Dinge, da muss ich nicht unbedingt die 50 Kilometer jeden Tag laufen. Klar brauchen die Bewegung, aber Auslastung heißt auch geistige Auslastung und das wird oft ganz vergessen.
Ja, also da braucht man eine gute Mischung aus verschiedenen Sachen. Man sollte im ersten Jahr schon die Ruhe auf jeden Fall fördern, sagen wir es mal so. Man muss versuchen, den Hund aktiv in Ruhephasen zu bringen und das möglichst nicht mit einer Box.
Ja, weil die Box hast du ja auch nicht immer dabei.
Erstens das und zum Zweiten ist es halt eine reine Symptombekämpfung. Ja, meine Hunde sind auch vormittags in der Box, ja, 3 Stunden sogar. Aber ich nehme die nicht, um den Hund runterzufahren, ja. Und das ist mir wichtig. Ich möchte selber herstellen können, dass jeder meiner 4 Hunde sofort runterfährt. Wobei wir beim nächsten
das
Thema
kann man
sind.
Total einfach trainieren.
Genau, also über die Seitenlage.
Ja, eine Möglichkeit.
Genau. Also
von vielen.
Genau, ich nutze das tatsächlich total viel. Und gerade bei einem Hund wie Chichi, die wirklich krass ist, sieht man halt auch einfach, wie geil das funktioniert. Da gab es nämlich auch eine Frage zu, wenn ich das richtig weiß.
Genau, die Seitenlage. Ich kann mich an dein Zitat erinnern, ich verändere einfach die Physiologie. Und damit verändere ich einfach auch das, was an Emotionen und was im Gehirn so los ist.
Genau. Ja. Also das ist halt, wenn man dem Hund eine Platzzuweisung gibt, ja, und man aber das Gefühl hat, der legt sich zwar statisch auf den Platz, aber er schaltet nicht ab, sondern liegt wie so eine Sphinx da und glotzt die ganze Zeit, was um ihn rum passiert.
Startbereit.
Genau, und ist halt wirklich wie so ein Flitzebogen, der da irgendwo gespannt in der Ecke steht, bringt dem Hund das halt gar nichts, ja? Also außer, dass er den da nicht zwischen den Füßen rumläuft, ist halt nichts in dem Hund passiert. Der ist immer noch komplett unter Stress und unter Spannung.
Der ist on.
Genau. Ja, genau. Und ja. Das, ich habe das halt mit den Borders total oft gehabt, wenn ich in den Biergarten gegangen bin. Weil im Biergarten, erstmal gibt es das hier in Mecklenburg-Vorpommern nicht. Ja, das habe ich halt.
Ich so ein, hast du in beide
genau, und das gibt's, also hier gibt es das tatsächlich nicht wirklich. Ja, das ist der erste Punkt. Du kannst es schlecht trainieren. Und wenn, dann gibt es mal so ein Restaurant mit einem Außenbereich, was man vielleicht vergleichen könnte mit einem Biergarten. Nur, dass du es weißt du selber, ein Biergarten, das gibt Biergärten, da können 800-900 Leute sitzen. Ja.
Ja. Sehr groß, hier in München gerade.
Richtig, und das ist halt nicht vergleichbar mit irgendeinem Restaurant, wo 4-5 Tische außen hat, ja. Das heißt, wenn ich im Biergarten bin, ich meine, in Tübingen gibt es jetzt auch nicht die Riesenbiergärten, aber ich gehe davon aus, ich sitze im Biergarten mit meinen Mädels und da rennen mindestens irgendwo 5 Kinder rum, schreiend, ja, und es hat safe 3 oder 4 Hunde an den Nachbartischen, ja. Und da ist immer 1 oder 2 dabei, die erstmal 10 Minuten durchbellen, ja. Und dann dem Hund zu sagen, Platz kannst du mit einer Chichi vergessen. Die liegt dann da und weiß gar nicht, wo sie zuerst hinglotzen soll. Die Kinder, die von A nach B rennen, oder den Hund, der da am Nachbartisch
steht. Das ist zu viel.
Genau, die hat so ein Overload, ja. Und da dafür ist dieses Seitenlage-Ding halt perfekt.
Wobei man natürlich noch dazu sagen muss, ja, du legst die in die Seitenlage. Und ja, die müssen auch so bleiben. Aber es ist natürlich nicht so, dass das irgendwie...
Ich übe es halt ganz kleinschrittig, ja. Genau.
Genau.
Also ich würde es niemals als erstes Mal irgendwie im Biergarten machen, ja. Sondern ich übe das halt zu Hause. Ich mache das tatsächlich am Anfang manuell. Ja. Ich drehe die vom Platz in die Seitenlage, ja. Und gebe dem Ding dann einen Namen. Bei mir heißt es Umfallen. Kann es auch Peng, Tod oder was auch immer sagen, ja.
Man kann auch eine Trickübung.
Du kannst es auch als Trick aufbauen, indem du das Leckerchen so führst, dass der Hund irgendwann in Seitenlage liegt. Ist ja auch egal, wie du es machst, ja. Wichtig ist halt, du fängst es mit so wenig Ablenkung wie möglich an. Das Typische im Hundetraining. Erstmal im Safe Space zu Hause, im Wohnzimmer. Wenn das funktioniert, dann versuch...
Vielleicht, wenn er auch gerade müde ist.
Ja, finde ich gar nicht so. Also ich würde es eher machen, wenn er nicht müde ist.
Ah, okay. Na, weil ich denke gerade dran, dann würdest du es quasi automatisch verknüpfen und dann kannst du später in der hohen Reizlage einsetzen.
Ja, ich mache es halt so, ich mache es tatsächlich, wenn er nicht müde ist. Ich bleibe aber am Anfang neben dem Hund auf dem Boden sitzen, weil ich möchte auf jeden Fall in der Seitenlage, dass der Kopf unten bleibt. Das ist elementar. Der Kopf muss mit am Boden liegen, ja?
Ja.
Genau, und dass ich halt da nicht 100-mal hinlaufen muss, bleibe ich am Anfang dabei. Das mache ich 2-3 Tage, bis ich keine Diskussion mehr habe. Dann mache ich es neben dem Sofa. Und dann möchte ich auch nicht mehr neben dem Hund auf dem Fliesenboden sitzen müssen, sondern dann möchte ich die Seitenlage dem Hund sagen können und er verbleibt da, wenn ich 1 oder 2 Meter neben ihm auf dem Sofa sitze. Ja? Das heißt, ich versuche mich dann erstmal von dem Hund wegzubewegen. Wenn das auch funktioniert, wäre das Nächste, ich würde es auf dem Balkon funktionieren. Auf der Terrasse, ich würde es nach außen mitnehmen. Da hat es dann schon Vögel, da fliegen Schmetterlinge, da hört man mal auf der Straße was, wo der Hund natürlich dazu geneigt ist, den Kopf zu heben. Dann sage ich, nee, auf gar keinen Fall, umfallen. Das heißt, ich sage mein Kommando wieder, Kopf wird wieder runtergedrückt. Also nicht stundenlang, aber so, zack, Kopf bleibt unten. Im Zweifelsfall setze ich mich nochmal dazu, weil wieder neue Situation, fängt man wieder ein bisschen einfacher an. Ja, wenn das funktioniert, versuche ich wieder von dem Hund wegzukommen, sodass ich auf dem Stuhl sitzen kann, der Hund irgendwo in meiner Nähe in Seitenlage liegt. Und so steigere ich das halt immer mehr.
Aber hast du das Gefühl, dass du das mit dem Kopf, dass du das manuell machen musst?
Am Anfang schon. Also bei einer Chichi, die so ein Controletti ist, ja, ganz schwierig.
Mm.
Die hat ja sowieso so viel Auge, das heißt, sie neigt ja eh dazu, sich festzuklotzen, ja. Und da ist es schwierig, ja.
Aber auch wieder individuell, ne?
Genau.
Weil ich kann mir vorstellen, bei den meisten Hunden brauchst du das dann.
Bei der Chichi ist es sogar Zeit noch einfacher, wenn du sie in die Blickrichtung legst, in die sie gucken will. Das heißt,
sie darf gucken, aber...
Genau, also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als ich in Kloppenburg das Seminar hatte, hatten die Pferde in der Führanlage drin.
Ja, genau.
Und das hat sie getriggert ohne Ende. Sind die da getrabt in der Führanlage?
Das geht überhaupt nicht.
Oh Gott, das war ein Albtraum für Chichi. Und da habe ich sie in Seitenlage gelegt und es wäre in den Kampf ausgeartet, hätte ich das mit dem Rücken zur Führanlage gemacht. Dann wäre noch ein Kontrollverlust dazu gekommen. Das heißt, ich habe sie zwar gezwungen, in Seitenlage zu gehen und den Kopf unten zu behalten, aber ich habe sie so hingelegt, dass sie gucken konnte.
Und dann kannst du es aushalten.
Genau. Und ich hätte das, wenn ich da jetzt eine Woche oder zwei Wochen gestanden wäre, hätte ich es schwieriger gemacht, indem ich sie dann immer wieder weiter gedreht hätte, bis sie irgendwann mit dem Rücken dazu liegen muss.
Ja. Ja, Gigi ist da schon ein besonderes Kaliber.
Ja, die ist schon krass, was so Sachen angeht.
Ja, aber es ist natürlich so, es ist ja bei Menschen auch so, wenn du deine Stimmung, deine innere Haltung verändern willst, ist der einfachste Weg über die Physiologie, das ist ein Grund, warum das es Lach-Yoga gibt. Was nachweislich funktioniert, ja. Funktioniert natürlich mit Physis verändern beim Hund auch. Es ist ein Weg. Ich stehe ja total auf konditionierte Entspannung. Über Musik, über Wort, über, ne? Also was ich kleinschrittig aufbaue, da stehe halt ich total drauf. Man muss es aber nicht bei jedem Hund exakt so machen, weil, wie gesagt, wir haben ja unterschiedliche Hunde mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Und deshalb muss man einfach gucken, was für den Hund halt einfach das Beste ist, das Effizienteste, weil am Ende des Tages geht es darum, dass er zur Ruhe findet. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dass der Hund weniger Stress hat.
Genau.
Ja. In diesem Zuge hatten wir kurz das Thema Sommer und Hitze. Das war auch tatsächlich eines der Fragen, was mache ich mit meinem Hund, wenn es besonders heiß
nichts,
ist.
Nichts, gar nichts, einfach gar nichts. Ja. Nichts, 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 niente, rien, nichts, nothing, nothing, gar nichts. Ich habe exakt gar nichts gemacht. Ich habe meine Hunde rausgelassen, zum Lüften, exakt genau. 2 Meter ins Welpengehege, da haben sie gepinkelt, da haben sie 2 Tage reingekackt und dann habe ich sie wieder reingeholt und habe sie vor den Lüfter gelegt. Das haben wir von morgens um 7 bis abends um 9 gemacht. Und ich war gestern das erste Mal laufen in den letzten 48 Stunden um 21 Uhr bei immer noch, ich glaube, 29 Grad oder so.
Ja, gestern war es so Truppennacht.
Und ich hätte einfach gar nichts gemacht, wenn wir nicht noch eine Stunde später die Schafe abgehauen wären. Dann wäre ich exakt gar nicht mehr rausgegangen.
Ja, auch das habe ich auf Instagram gesehen mit dem Untertitel Die Hunde haben die Schafe gefunden.
Das war einfach super. So lustig, weil es hat ja dann, also ich habe nachgeguckt, ja, ich habe nachgeguckt und habe gedacht, scheiße, überall gewittert, nur bei uns nicht, ja.
Ja.
Bei uns war eine Nacht angesagt mit 24 Grad. Mhm. Und dann habe ich gedacht, oh mein Gott. Ja?
Also gestern war
krass. Und als ich dann um 9 mit denen nochmal laufen war, dachte ich schon, der Himmel sieht komisch aus. Es sah aber nicht nach Regen aus, aber wir hatten Sturm. Wir haben unfassbar krasse Windböen gekriegt. Mhm. Und dann bin ich irgendwann, also ich war dann, keine Ahnung, 21.30 Uhr war ich dann wieder drin, habe versucht, meine Serie weiterzugucken, was echt schwierig war, weil du saßt wirklich da und hast nur transpiriert. Also du saßt wirklich statisch vorm Lüfter, vorm Fernseher und du wusstest nicht, wohin mit dir.
Ich hatte jetzt so einen Handfächer.
Oh Gott, das war gruselig. Naja, auf jeden Fall saß ich dann da und dann so, aber draußen fängt es an zu stürmen und habe dann gedacht, egal, es ist ein Müh kälter als drin, reiß mal alle Fenster auf. Und weißt du, das Problem ist an so einem Backsteinbauernhaus aus dem 18. Jahrhundert, ja, wenn die Backsteine sich mal aufgeheizt haben, ja, dann sind die halt auch echt wie so ein Backofen, ja.
Es sind ja Backsteine.
Genau. Und jetzt habe ich alle Türen aufgerissen. Meine Balkontüre, die Türe zum Stall, die Haustüre, die Fenster, habe alles festgeklemmt, weil sonst haben die einfach nur noch geschlagen, ja. Ich habe alle Löcher aufgerissen, die ich hatte, ja. Und habe überall noch irgendwas davor gestellt, dass, egal wie es stürmt, diese Fenster auch offen bleiben, ja. Mhm. Und dann war ich ganz kurz auf Toilette. Und als ich wiederkam, dachte ich so, geil, du bist echt die Klügste von allen, weil es lag nichts mehr auf dem Tisch. Alle Papiere, alles Schriftliche, was ich da hinsortiert hatte für meinen Mann, lag verteilt im ganzen Haus, ja. Und dann habe ich also die ganzen Schreiben wieder eingesammelt und habe was Schweres draufgestellt. Mhm. Und irgendwann denke ich so, Saiki da, Pepper da, Yumi fehlt, Chichi fehlt. Da war ich aber schon eine Viertelstunde lang hier mit Fenster auf, Türen auf, alles. Und die Haustüre war halt die erste Türe, die ich aufgemacht habe, ja. Mhm. Dann dachte ich so, wo sind die denn, ja? Und habe mir aber noch nichts dabei gedacht und habe gedacht, ach du Scheiße, immer wenn es windet und wenn der Wind halt vom Reitplatz kommt, ja, dann drückt der die Bande auf. Also die Bandentüre, die geht ja nach innen in die Reithalle auf. Ja. Ja? Was passiert dann? Dann rennen die Schafe raus. Und habe gedacht, das ist scheiße, wenn es so windet, musst du die Bande zubinden. Mhm. Weil mir ist das schon ein paar Mal passiert, wenn ich die Pferde in der Halle hatte und es hat dolle gewindet und ich habe die da eingesperrt, weil ich irgendwas machen wollte, ja, dann rannten die auf einmal draußen rum, weil der scheiß Wind die Türe halt aufgedrückt hat, ja. Mhm. Lauf raus, wer ist nicht mehr in der Halle? Die Schafe. Was steht wagenweit offen? Die Türe. Dann dachte ich so, okay, du weißt nicht, wo die Schafe sind, aber die Hunde sind weg. Also haben die Hunde faktisch die Schafe irgendwo gefunden, ja. Und dann bin ich halt systematisch, habe ich erst im Pferdestall geguckt, aber da standen die Pferde relativ entspannt drin. Und dann bin ich halt so sukzessive das ganze Grundstück abgelaufen. Dann habe ich sie gefunden hinter der Reithalle. Schön, 5 Schafe, 2 Border Collies davor, die sich großartig gefühlt haben, weil sie haben die Schafe gefunden. Sie haben sie auch nicht wegbewegt, die lagen da komplett gechillt. Die haben auch keinen Blödsinn mit den Schafen gemacht, ja.
Die haben die einfach nur gehalten, fertig.
Die haben sich einfach stumpf davor gelegt und haben gewartet, bis Mutti kommt, bis Mutti auffällt, dass 2 Hunde fehlen und 5 Schafe. Ja, oh Gott, ey.
Ja. Eieiei. Naja, also das war ja jetzt ungeplant, ne? Also das hättest du wahrscheinlich jetzt nicht gemacht bei dem Wetter, wenn die Schafe nicht ausgebüxt werden, ne?
Ja, und das war auch schwierig, sich zu verständigen, weil es halt wirklich so gestürmt hatte, dass du die Hunde, obwohl die nur 2 Meter weg waren, echt anschreien musstest, ja, weil der Wind die Stimme halt irgendwo hingetragen hat, ja.
Für alle diejenigen, die jetzt nicht so wie du einen Garten oder so haben und darauf angewiesen sind, wirklich rauszugehen, gibt es auch was ganz Einfaches, weil die Hundepfoten vertragen den heißen Asphalt ja nicht. Es gibt einen ganz einfachen Trick, man legt seinen Handrücken auf den Asphalt und schaut, ob es einem selber heiß ist. Wenn es da ein bisschen brennt, dann ist es definitiv zu heiß für die Hundepfoten. Und dann kann man ruhig mal ein Stückchen in den Wald fahren, in einem gut klimatisierten Auto. Weil es hat natürlich nicht jeder direkt vor der Haustüre, dass man sagt,
da ist ja, aber ganz ehrlich, also ich habe Leute, die mir geschrieben haben, sie haben sich einen Wecker auf 5 gestellt und sind 5 spazieren gegangen. Man kann entweder ganz früh, ganz spät, weiß ich nicht. Aber also bei dem Wetter, ich habe es nach wie vor Fahrrad gefahren, in der prallen Mittagssonne spazieren gelaufen. Ja, das ist halt
Schwachsinn. Joggen also, habe ich leider auch 10 mit dem Hund. Also ja, ich verstehe es nicht.
Ich weiß gar nicht, wie man überhaupt joggen gehen kann bei 38 Grad draußen.
Da kenne ich ein paar. Also beim Menschen ist mir ja wurscht, ja, der entscheidet es ja selber, aber nicht beim Hund. Ja, also der entscheidet es nicht selber. Deshalb, also da gibt es auch Möglichkeiten, aber grundsätzlich ist es tatsächlich so, dass man einfach an solchen Tagen kann man auch mal, wie sagt man, schön neudeutsch
5 Grad sein lassen.
Ja, chillen, Tanja.
Genau.
Ja, und ich glaube, das sind so unsere Hinweise. Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie an See oder so zu fahren, würde ich das aber auch nicht in der Mittagshitze machen, ne? Sondern auch
eher. Also wie gesagt, ich bei der Mittagshitze, ich kann noch nicht mal in mein Auto sitzen mit den schwarzen Ledersitzen. Jo. Die haben gefühlt 90 Grad, ja, das ist ganz ehrlich, nee, brauche ich nicht.
Nee.
Ich habe exakt nichts gemacht, nichts, gar nichts. Ich bin wirklich 2 Tage lang zu Hause rumgegammelt.
Ja, aber das ist ja auch mal schön. Das ist so ein Wetterphänomen, das du dann hast, dass du mal kurz chillen kannst.
Ich habe auf dem iPad gezockt.
Oder so, siehst du, ich habe auf dem iPad auch, aber ich habe gearbeitet.
Ja, das war mir zu warm.
Ja, also ich habe dann schon irgendwann gemerkt, dass die Konzentration einfach nicht so da ist. Na, das geht unseren Hunden ja nicht anders. Aber damit ist das, glaube ich, gut beantwortet. Und du hast gerade deine Boxen erwähnt und jemand hat gefragt, ob du da die Marke sagen kannst. Jetzt müssen wir natürlich wieder sagen, es gibt sehr, sehr viele tolle Hundeboxenmarken, aber was
hast du denn? Ich kann das gar nicht sagen, weil ich habe die, glaube ich, alle so bei eBay Kleinanzeigen gekauft.
Hast du denn verschiedene Marken?
Ich glaube, ich habe verschiedene. Ja, ich kann es dir gar nicht sagen, tatsächlich. Ja, gut. Ich habe halt diese Flugkennel, diese Hartplastik-Flugkennel. Aber ich kann dir die Marke nicht sagen, tatsächlich nicht.
Ja, und wahrscheinlich hast du sogar noch verschiedene, so wie du sagst, ne?
Ich habe verschieden große und ich habe verschiedene Marken.
Okay, gut. Dann haben wir noch, wenn es ein bisschen kühler ist, Tanja, was machen wir denn dann bei Wandern mit Hund und Unsicherheiten mit Kühen?
Mit Kühen
Jo.
aufpassen.
Jo. Also es muss man
Also
natürlich
ich.
unterscheiden, ob die Kühe eingezäunt sind oder ob die frei laufen. Beim Wandern ist es ja oft so, dass dann vorne so ein Schild steht, dass die Hunde angeleint sein müssen und dass die Kühe frei laufen. Das finde ich immer noch ein bisschen schwieriger, als wie wenn
Ich
die.
finde, also ich habe Hunde, die Kühe arbeiten, ja, und ich kann Kühe und ich kenne Kühe und ich arbeite selber mit Kühen. Ja, ich laufe durch keine Koppel durch mit Hund, wo freilaufende Kühe sind. Und sowieso nicht, wenn mein Hund an der Leine ist, auf gar keinen Fall. Also ich möchte, dass wenn ein Hund, wenn die Kuh sich angegriffen fühlt, ja,
Kann
und
immer
ich den
passieren.
Rückzug antrete, ja, und die Kuh der Meinung ist, sie möchte mich oder meinen Hund töten, würde ich immer den Hund losmachen und würde ihn schicken. Also ich kann meine Hunde halt wegschicken. Also das kann ich verbal, das macht übrigens Sinn, wenn man das kann, ja. Ich kann die herrufen und ich kann das Gegenteil, ich kann sie wegschicken, ja. Und also in 100 Jahren würde ich das nicht machen.
Also mir.
Ich würde da nicht durchlaufen. Also wir haben ein, im Nachbardorf gibt es so eine UNESCO-Biosphären, Schlag mich tot, Naturschutz-Gedöns. Da stehen Wildpferde und Wasserbüffel
Coole
auf,
Kombi.
ich weiß nicht, wie viel hundert von Hektaren. Ja, weil die Koppeln da sehr doll unter Wasser stehen. Da sind riesengroße Seen drauf und so. Also da was anderes als Wasserbüffel würden da, glaube ich, auch nicht zurechtkommen. Und da kann man außen rumlaufen und wenn man einen Rundweg haben will, muss man einmal diese Koppel kreuzen. Und da hast du am Anfang und am Ende des Rundweges hast du diese klassischen amerikanischen Bodengitter, wo die Kühe nicht drüber laufen, theoretisch, ja. Und ich weiß nicht, wie oft, also ich wirklich, ich habe bestimmt schon die Hälfte aller Rundwegsversuche, die ich gemacht habe, habe ich wieder umgedreht. Weil mir da an dem Durchgang zu viele Kühe standen. Dass ich gesagt habe, sorry, da gehe ich auch mit meinen Border Collies nicht durch. Das tue ich nicht. Ich habe da eine Weile gewartet und habe gedacht, na mal gucken, ob die weiterziehen. Aber wenn die zu nah an diesem Weg stehen, ja, da gehe ich da nicht durch. Dann drehe ich rum und denke, ich probiere es das nächste Mal wieder. Ohne Hund, ja. Mit Hund, no fucking way. Auf gar keinen Fall.
Also wir machen es halt mit der Liffy so, die wird dann auf den Arm genommen, ist aber auch ein kleiner Hund. Also ich würde dir jetzt nicht
Ja.
antun, dass du vier Border Collies auf den Arm nimmst. Das ist ein bisschen schwierig.
Vier Quarter-Bollies. Nein, also ich würde es im Zweifelsfall nicht machen. Und wenn es Mutterkühe sind mit Kälbern, auf gar keinen
Das ist
Fall.
auf jeden Fall noch mal spezieller.
Also ich würde es tatsächlich nicht machen.
Na, ist absolut verständlich. Und wie machst du das, wenn du zum Beispiel, weil Unsicherheit kann auch bedeuten, ich gehe an der Kuhweide vorbei, die ist abgegrenzt, da stehen Kühe drauf und mein Hund haut die Bremse rein und sagt, ich gehe nicht mehr weiter. Kann auch Unsicherheit sein.
Ja, also ich würde erstmal weiterlaufen, würde ihn ein paar Meter mitschleifen, ja.
Mitnehmen. Du musst nicht immer solch. Du nimmst ihn einfach mit.
Naja, aber bei Mitnehmen habe ich eine Frau im Kopf, die sich immer wieder umdreht, immer lockt, immer, ach komm doch und Süße und komm doch und bitte und so. Nee,
Ach
das
so.
hilft dem Hund in der
Mitnehmen ist bei
Situation nicht
mir
so
Fokus
wirklich.
nach vorne und zack, los geht's.
Richtig, das heißt aber dann, das ist mein Kopfbild ist dann eher, ich schleife den halt auch im Zweifelsfall mal 2, 3 Meter hinter mir her und guck mal, läuft er dann mit oder macht er die Saika und schmeißt sich auf den Boden, krallt sich fest und zittert wie Espenlaub und sagt, ich bin raus hier, ja. Aber dazu muss ich erstmal einfach ein Stück weit mal meinen Stiefel durchziehen, ja.
Damit man sieht,
Weil je mehr ich da drauf eingehe, Und je mehr ich logge und je mehr ich suche und komm und Schatzi und komm und bitte und hier noch ein Leckerchen und komm und am besten noch so eine Leckerchenstraße legen, umso schlimmer wird's, ja?
Ja, das ist in dem Fall auch ungünstig, weil wenn der Hund wirklich unsicher, wirklich ängstlich ist, ja, na klar, du verstärkst die Angst nicht, indem du ihm Leckerchen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass
er der überhaupt eh noch nicht
was nimmt, ja?
Nee, er nimmt's nicht. Eben. Also ich würde zwei Sachen probieren. Es ist, bei mir ist immer ein Unterschied. Hat er Angst oder hat er Panik?
Ja.
Bei Angst oder Unsicherheit würde ich mein Ding durchziehen. Mhm. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich sage, ja, auch meine Hunde mögen nicht bei der Tierklinik auf dem Rücken liegend in einem Keil sich den Bauch rasieren lassen von jemand Fremdem, ja, mit einer Maschine, die Lärm macht, in einer Umgebung, die sie nicht leiden können, in einer Haltung, die total ungeschützt ist, ja. Natürlich haben die damit Stress. Mhm. Ja, natürlich beschwichtigen die. Die haben große Augen, die Rute klemmt. Ja, natürlich. Ja, und trotzdem müssen sie da einmal im Jahr durch. Ja. Ja, also das ist immer die Frage, ist es unangenehm Angst oder ist es Panik? Mhm. Ja? Bei der Pepper bin ich mit ihrer Geräuschangst zu Silvester nicht im Angstbereich. Mhm. Die hat Panik. Ja. Da brauchst du auch gar nichts mehr trainieren. Die macht dicht, ja? Mhm. Da geht gar nichts mehr. Da brauchst du auch keine Silvester irgendwelche CDs abspielen. Der Zug ist abgefahren, ja? Mhm. Also, das kommt ein bisschen drauf an. Hat der Angst? Hat der Panik? Mhm. Oder ist es so einer, der so eine Mischung zeigt, so ich springe ein bisschen an den Zaun, ich knurr ein bisschen, ich mache eine Bürste, ich gehe, aber wenn die Kuh kommt, wieder rückwärts, dann fange ich wieder an zu poltern. Also das kommt drauf an, was ich für einen Hund vor mir sehe. Ja,
absolut. Ja.
Und wie gesagt, wenn er nur ein bisschen schissig ist, würde ich meinen Stiefel durchziehen, dann würde ich erstmal stumpf weiterlaufen, ja. Und wenn der sich so zurückfallen lässt und von der Körperhaltung signalisiert, er hat Angst, würde ich ihn immer mal wieder locken, würde sagen, ach komm, hier, Süßer, komm, wir gehen weiter. Da kannst du probieren, mal zu spielen, wenn er auf irgendwas richtig abfährt, auf ein Ballspiel, auf ein Zergel, das ein bisschen nett zu machen. Also habe ich oft bei den Hunden, die mal an Elektrozaun gekommen sind, sehr, sehr krass, ganz krass aussieht. Die taffen territorialen Aussies einmal, eine geballert gekriegt, am Zaun laufen den Weg nicht mehr.
Ja.
Schon 100 Meter, wenn die merken, es kommt der Weg, fangen die an zu zittern, drehen rum, rennen weg, machen ein Riesentheater. Ja. Da wäre ich eher so, ich mache den Weg wieder schön, ich feiere eine Party, nehme sein Lieblingsspielzeug mit, mach richtig Zergel, mach richtig Partystimmung. Ja. Ja. Kannst auch mal mit einem Hund dich einfach dir einen Klappstuhl mitnehmen. ein Buch mitnehmen, dich vor die Koppel setzen, Hund zwischen die Füße und mal eine Stunde lesen.
Mhm. Also halt,
aber das kann ich,
entspannt das, ne?
Genau, das kann ich so nicht sagen. Das kommt drauf an. Mhm. Hat der wirklich Panik? Hat der nur Angst? Geht der eher nach vorne und macht einen auf dicke Hose, weil er halt denkt, Angriff ist die beste Verteidigung? Also das ist auch wieder so ein Thema, wo ich sage, das kommt auf den Hund drauf an.
Absolut. Ja, wie eigentlich bei alles. Wir wiederholen uns ja immer wieder. Ja. Und was ich auch noch gelernt habe, weil es tatsächlich passiert ist, uns ist während des Trainings ein Hund in den Stromzaun gelaufen. Der Hund darf aus der Situation nicht selbstständig flüchten. Sonst kriegst du später sehr große Probleme. Der darf
es kommt halt drauf an. Also wenn du halt einen Hund hast, der freiläuft, dann einfach mal zu nah an den Zaun geht und kriegt einige Baller, rennt er dir weg und den fängst du auch nicht mehr.
Ja, wenn du aber einen Hund an der Leine hast, ja, den kannst du ja kontrollieren.
Ja.
Das Ding ist, im Gehirn passiert da was. Ne? Und wenn der lernt, er flüchtet, hast du den Raum zwischen Reizreaktion verloren. Der ist nicht mehr da. In dem Moment, wo er sich
also,
mit auseinandersetzen
kann. Also was der
kann,
verknüpft nachher mit der Situation, kannst du sowieso nicht beeinflussen.
Ja.
Also Ayame hat ja verknüpft mit, ich komme als Junghund an den Zaun auf dem heimischen Garten und hat es mit Pferden verknüpft.
Mhm.
Ayame, das Einzige, was neben ihr stand, war ein scheiß Pferd. Und Ayame hat den Schmerzreiz mit Pferden verknüpft und fand Pferde von dem Tag an einfach überflüssig.
Ja, klassische Fehlverknüpfung, aber entsteht auch durch das eben, dass die Reize verknüpft werden und zwar falsch. Und in dem Moment, wo du selber ruhig bleibst als Mensch, deinen Hund nimmst, ruhig bist.
Entschuldigung, es war auf dem Grundstück. Das heißt, es war ohne Leine. Ja, ja, es ist einfach schreiend, brüllend, zitternd, hysterisch, einfach bis zur Haustüre gerannt.
Ja, genau. Aber ich will ja nur erklären, was passiert. Mhm. Ja? Dass das eben ein Unterschied ist, wie du schon sagst. Weil da sind wir dann in diesem Panikmodus, wo quasi keine Ansprache mehr möglich ist, wo einfach das Nervensystem nur noch... Naja, Neurotransmitter.
Es ist halt in der Flucht. Ja, es macht halt alles dicht und sagt Flucht.
Genau.
Flüchten.
Ja, aber wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich die Situation mit meinem Hund zusammen durchstehe, und zwar so, dass der aus dieser Erregungslage rauskommt und merkt, okay, das war jetzt da vorne der Zaun, aber eigentlich passiert mir nichts. Und dann kannst du nämlich am selben Tag noch wieder versuchen, diesen Weg zu gehen, und in der Regel funktioniert es. Weil man ihn quasi aus diesem Panik-Mode erstmal rausholt und sagt, ich bin da, ich bin dein Fels in der Brandung, ich weiß, dir ist das passiert, ich weiß, das ist scheiße, das hat wehgetan, du hast dich erschreckt, aber im Prinzip passiert dir hier bei mir nichts.
Den meisten passiert es halt tatsächlich ohne Leine.
Ja. Also wie gesagt, wenn man die
Möglichkeit hat... Blöd ist auch, wenn der Hund dann in die Koppel rennt. Hatten wir auch schon.
Ja, also wie gesagt...
Der hat Schreck gekriegt, ist aber nicht rausgerannt, sondern rein in die Koppel rein und ist dann auch noch volle Möhre in ein Pferd reingebrettert, das ihm dann auch noch eine mitgegeben hat. Also da kam dann richtig...
Ja, aber das ist das genau war richtig das, Domino. Was wir sagen, Panik. Ja. Das Gehirn.
Ja, weil es hat halt nicht mehr... Genau, es hat irgendwas gemacht und war nicht mehr steuerbar.
Genau, und so ist es halt leider. Wie gesagt, also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auf jeden Fall so machen. Wenn die Möglichkeit nicht da ist, ja klar, ne? dann ist es halt so, dann ist es passiert. Dann kann man nur versuchen, das langsam wieder zu trainieren, dass er halt die Angst verliert. Aber manchmal geht es halt auch nicht. Und dann muss ich auch ganz klar sagen, wenn ich weiß, mein Hund hat da Panik, dann muss ich da nicht ständig an Zäunen vorbeilaufen, sondern dann sage ich, hey, dann bin ich pro Hund und sage, okay, ich weiß, dir ist da was passiert. Du kannst es nicht verarbeiten, wir können das nicht wegtrainieren. Also gehe ich jetzt nicht unbedingt an 10 Kuhzäunen vorbei. Bin ich dann auch so, dass ich sage, ich bin konsequent und sage, komm, dann machen wir das halt einfach anders. Es gibt andere Möglichkeiten, Wege zu suchen. Ne?
Da muss ich ja, aber wenn dir das halt passiert und du hast selber einen Bauernhof, dann wird es halt schon schwierig.
Es kommt ja immer auf die Situation an, ne?
Ja. Ja,
aber manchmal ist es ja so, dass es irgendwie einmal beim Wandern passiert und ich wohne sonst in der Gegend, wo es noch nicht mal Kühe gibt, dann muss ich nicht wieder beim Wandern exakt so einen Weg raussuchen zum Beispiel. Ne?
Oder hast du eine Chichi, die schüttelt sie einfach nur und läuft nochmal in den Zaun?
Ja, die Chichi ist, ich glaube, die steht drauf, kann man fast so sagen.
Ja.
Ja, bei der sind irgendwelche, ich weiß nicht, was da verknüpft worden ist. Aber es scheint anders zu sein.
Ja, da ist manches anders.
Sehr cool. Dann sind wir mit den Fragen durch. Und da wir gerade hier bei Panik etc. sind, hast du noch Lust, uns ein Update zu der Pepper zu geben?
Ja, also die Peppy hatte ja eine veränderte Zitze. Ich bin ja inzwischen super... krass, was die Controlletti-Manier von ihrem ganzen Unterbauch angeht. Mhm. Und aber es war natürlich so, dass mir das aufgefallen ist, dass die Zitze sich anders, also die sieht anders aus, die ist anders einfach als die anderen. Und als ich dann beim Tierarzt stand, sagt die Tierärztin zu mir, ist die schon immer so? Mhm. Sag ich, nee, ich glaube nicht. Ja, aber seit wann ist die so? Weiß ich nicht. Also ich denke, sie waren noch nicht immer so, weil sonst wäre es mir nicht aufgefallen oder wäre es mir halt schon früher aufgefallen. Aber die war einfach am Ende der Zitze, also nicht am Anfang der Zitze. Die Zitzen sind ja bei den Hündinnen, die schon Würfe hatten, ein bisschen größer. Mhm. Also bei der Chichi und bei der Yumi sind die wie so Stecknadelköpfchen.
Mhm.
Und bei der Psyche und bei der Pepper sind die halt so größer halt.
Ja.
Also jetzt nicht so, wie so eine ausgenudelte Vermehrerhündin manchmal aussieht, dass dann so der ganze Bauch und alles so runterhängt. Aber die Zitzen selber sind schon eher wie so eine Brustwarze von einer Frau. Also nicht mehr so winzig halt.
Ja.
Und die war aber nicht am Anfang, wo sie aus dem Brustkorb rauskommt dick, sondern am Ende dick. Mhm. Also die ist nach zum Ende hin ist die wie so eine Kugel geworden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, das war nicht so, ja. Mhm. Aber du merkst ja bei Brustkrebs von Frauen oft, dass sich auch die Brustwarzen verändern. Das ist ja auch ein Zeichen für Brustkrebs. Ja, und dann habe ich gedacht, nee, also wenn ich jetzt mit der Yumi zum Progesterontest gehe, nehme ich die Peppi mit und lass die gleich untersuchen.
Ja, wenn du eh schon mal da bist.
Genau, und dann hat die Tierärztin die halt auf ihrem Tisch liegen gehabt, auf dem Rücken, weil sie kann ja Seitenlage, somit kann man sie auch komplett umdrehen. Mhm. Und die hat aber natürlich andere Lichtverhältnisse, die hat das erstmal alles ein bisschen frei rasiert, was ich natürlich nicht gemacht habe, was aber klug gewesen wäre, ja. Und dann hat sie gesagt, ja, weiß ich auch nicht. Und dann hat sie aber angefangen, da rumzudrücken. Mhm. Und dann hast du auch gesehen in dem Licht, dass diese Spitze von der Brustwarze, sage ich jetzt mal, so einen gelben Pinoppel obendrauf hatte.
Okay.
Wie du es manchmal bei Pickeln hast. Mhm. Und dann habe ich zu ihr gesagt, da ist doch Eiter drin. Mhm. Und dann sagt sie, ja, weiß ich nicht. Und dann hat sie angefangen, da rumzudrücken. Mit dem Fingernagel, ein bisschen rumgekratzt und so. Mhm. Und dann hat sie gedrückt, Alter. Und dann kam da Eiter raus und Eiter raus und Eiter raus und Eiter raus. Und das Peppi lag da und guckte so. Also die war total tiefenentspannt.
Also sie, scheint
ein netter Hund zu sein. Also ich würde das nicht so cool finden, eine Brustwarze. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ich fand Bauchgefühl, es sah aus wie alte Milch. Mhm. Weil das wurde dann immer grisselig und körniger.
Okay.
Und es hörte einfach nicht auf.
Eieiei.
Also das scheint nicht nur in der Brustwarze drin gewesen zu sein, sondern, aber das wurde immer, das hört sich jetzt ein bisschen eklig an, immer ranziger und älter aus.
Okay.
Und wir drückten und drückten und es drückte und drückte und drückte und dann hat es das irgendwann mal desinfiziert und dann sagt sie, oh, ich glaube, es ist gut jetzt und die Zitze war dann auch so groß wie die anderen.
Ja, Originalgröße.
Genau, und dann haben wir uns weiter unterhalten, weil wir haben ja auf das Ergebnis gewartet von der Yumi, ihrer Progesteronuntersuchung und quatschen und quatschen und Peppi lag da. Und dann sage ich irgendwann so nach 2 Minuten zu ihr, das wird doch schon wieder gelb da oben. Und dann sagt sie ja und dann hat sie wieder gedrückt, dann kam wieder was raus. Also es war schon maximal eklig. Ich bin jetzt echt mal gespannt.
Naja, gut. Also du beobachtest es auf jeden Fall. Aber
ich beobachte es weiter, aber es war jetzt nicht so, dass man gesagt hätte, das ist wieder so ein Tumor. Also es hat sich halt angefühlt wie so eine Erbse, die da oben drin ist, ja. Und dann habe ich gesagt, ja nicht, dass die jetzt da oben den nächsten Knoten wieder drin hat, ja.
Ja.
Aber man muss es einfach beobachten.
Ja, aber die Tierärztin hat jetzt auch nicht irgendwie, na, so wie du, also so wie du klingst.
Nein, sie hat auch gesagt, wir müssen einfach mal gucken, ob es jetzt wiederkommt.
Ja. Ich spüre oder für eine Entzündung, ne? Also Eiter.
Also das kann wirklich sein vom letzten Wurf, dass da irgendwie die Milch nicht komplett abgesaugt wurde von den Welpen und die da noch irgendwie drin war. Ich weiß es nicht.
Oder dann ja.
Naja, das war der von Yumi. Nee, Yumi ist ja Saika. Der letzte Wurf war der F-Wurf.
Mhm. Schon ein bisschen her.
Oder es kann sein, dass die irgendwas gestochen hat, weil sie liegt ja nun mit dem Bauch auf dem Boden, dass sie irgendeine Mücke oder eine Biene oder eine Wespe oder irgendwas da reingestochen hat und sich das irgendwie entzündet und verkauft. Es hat ihr auf jeden Fall nicht wehgetan. Wenn das eine akute Entzündung gewesen wäre, wäre die uns mit dem Arsch ins Gesicht gesprungen.
Ja.
Wenn ich da in der Brustwarze rumdrück.
Also
und nicht gerade mit den Fingernägeln, weißt du? Ja, also jetzt nicht irgendwie so ein bisschen mit den Fingerkuppen, sondern wirklich so mit den, wie den Pickel ausdrückst im Prinzip, ja? Oh, bei TikTok wäre das Video steil gegangen, ich schwör's dir.
Ja, aber
ich hab kurz überlegt, ob ich's filmen soll. Nein. Gedacht, nee, das war's jetzt nicht.
Ja, deine Follower-Fragen wären wieder explodiert, aber
ja, wahrscheinlich hätten 30 erbrochen unterwegs. Naja, auf jeden Fall, wir haben jetzt gesagt, wir beobachten es mal, aber naja, es macht ja jetzt nicht einfacher durch die Narben, die sie da hat am Bauch, weil man ja schon ein paar so eine Kästchen da rausgeschnitten hat mit Brustwarze. Ja, es wird natürlich, ist alles ein bisschen vernarbt halt auch. Also es wird zum Untersuchen nicht einfacher.
Na gut, ja. Aber beobachten, ne?
Hilft dir erstmal nichts. Entwarnung, das ist ja schon mal.
Das ist auf jeden Fall gut, weil du hast dir richtig krass Sorgen gemacht, was auch total
ja, verständlich klar, ist. Ja, klar, das triggert einen halt volles Programm, ja.
Absolut, und das ist auch total verständlich. Versteht jeder, der irgendwas mal erlebt hat, egal ob bei Mensch oder Tier, ne? Was mal so ordentlich schiefgegangen ist im Gesundheitsbereich. Ich nehme mich da selber nicht aus. Ich hatte eine Untersuchung, ich hatte auch Panik. Also es gibt halt manchmal einfach so Dinge, die triggern einen. Und ich finde, das ist auch okay. Und das darf man auch sagen und das darf man auch zeigen. Und da muss man auch nichts verstecken oder wegdrücken. Da sind wir zwei ja, glaube ich, sowieso nicht die Typen für. Ja. Und ich glaube, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können, ist, seid einfach so, wie ihr seid. Das gehört mit zum Leben dazu. Man darf solche Dinge auch äußern. Und deshalb ist man nicht abnormal oder irgendwie sonst was, sondern das sind ganz normale emotionale Regungen, die man sich durchaus selber erlauben darf. Das war jetzt mir persönlich noch wichtig, dass ich das in die Community reingebe und natürlich auch dir sage, aber dir habe ich es ja eh schon persönlich gesagt, dass das halt einfach ganz normal ist. Es ist unangenehm, total, nehme ich nichts weg, aber es gehört zu gewissen Dingen einfach mit dazu. Gell? Und wir sind mal positiv und sagen, das ist irgendeine komische Mückenstich-Entzündung, hoffe ich.
Ja, wir werden sehen, ob es wiederkommt oder ob es jetzt einfach gut ist.
Ja, ich finde, die Action war jetzt einmal eigentlich, also wird reichen, ne? Also ihr wart jetzt mal beim Tierarzt, du hast mal ein schönes Video gemacht. Es wird jetzt eigentlich, wäre es abgeschlossen, das Projekt, würde ich sagen.
Ja, ich würde gerne am Samstag nur mit Yumi gehen, ohne den Rest. Einfach nur Progesteron und gut.
Ja, einfach nur mal so einen normalen Tierarztbesuch, ne?
Ja, genau.
Das wünschen wir dir alle. Wir drücken die Daumen. Dann sind wir für heute am Ende und hoffen, wir haben eure Fragen nun beantwortet. Jetzt sind wir eigentlich so mit allem durch, was ihr uns so gegeben habt. Wir hoffen, das war fein für euch und ihr freut euch darüber, dass wir die Fragen beantwortet haben. Ja, Tanja, und jetzt brauchen wir schon wieder ein neues Thema für nächste Woche, gell?
Genau.
Nun denn, uns wird was einfallen, oder?
Bestimmt.
In diesem Sinne, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Tanja, und euch da draußen natürlich auch. Ciao.
Tschüss.